Episode 168 – Recruiting-Prozesse zwischen HR und Fachbereich. KSN2Go – herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Henrik Zaborowski bei mir im Podcastgespräch. Er ist Redner und Recruiting-Experte. Hallo, Herr Zaborowski.
Hallo, Müller. Grüß Sie.
Ja, schön, dass es heute klappt. Auch wenn vielleicht die Hörer das bei einem anderen Wetter zuhören sollen, sonnig draußen.
Richtig.
So, ich habe schon zwei Stichworte gesagt zu Ihnen. Stellen Sie sich doch aber noch mit ein paar Sätzen näher vor.
Gerne. Also ich bin Freiberufler, mache seit 18 Jahren Recruiting, also Industriekaufmann gelernt, BWL studiert und dann in der Personalberatung gelandet und dann halt aus der Recruiting-Welt nicht mehr rausgekommen, lange auf der Dienstleisterseite, dann mal anderthalb Jahre interner Recruiter gewesen. Danach vor jetzt über 5 Jahren mich selbstständig gemacht, erst am Anfang Interimprojekte gemacht, also so 3-6 Monate bei einem Kunden halt operativ unterstützt. Mhm. Und genau, und jetzt mache ich halt immer mehr klassisch eigentlich ja Consulting im Sinne von, ich helfe Unternehmen dabei, ihr Recruiting zu optimieren. Das ist insofern interessant, weil ich seit 10 oder eigentlich schon meine Diplomarbeit gesagt habe, das war 99, 2000, das kann doch eigentlich alles so gar nicht funktionieren, wie ihr Mitarbeiter auswählt. Und dann hat das aber lange keinen interessiert und dann habe ich vor 5 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesagt, ich helfe euch jetzt besser zu werden, liebe Unternehmen, das wollten die aber auch noch nicht. Und die haben immer nur gesagt, beschaff mir halt Kandidaten irgendwie. Und jetzt tatsächlich so seit einem Jahr etwa, kommen die Unternehmen auf mich zu und sagen, okay, wir haben verstanden, wir müssen was ändern bei uns intern in unseren Recruiting-Prozessen. Ja, ja, und hilf uns mal bitte.
Genau.
Genau, und das mache ich.
Ja, und wir haben uns ja jetzt heute vorgenommen, genau diesen Recruiting-Prozess und zwar an einer ganz speziellen Stelle, nämlich zwischen der Personalabteilung und dem Fachbereich anzuschauen. Und da zum Einstieg eben einfach mal so einen kurzen Aufriss, wie stellt sich dieser Prozess typischerweise dar?
Ja, jetzt möchte ich kurz noch dazu, als Sie mich angefragt hatten, ne, und sagten, Sie machen hier Prozessberatung, Kaizen und so, dachte ich, okay, da bin ich ja komplett falsch, weil Prozesse sind das Letzte, mit denen ich wirklich was zu tun habe, weil meine Erfahrung ist halt, es scheitert halt immer am Menschen, ne? Mhm, ja. Und gerade im Recruiting und dann haben Sie aber gesagt, nein, das ist ja trotzdem sehr spannend. Ja. So, und deswegen, also ich werde jetzt hier nicht großartig über Prozesse was erzählen können, weil ich wollte nämlich schon fragen, wollen Sie die lehrbuchmäßige Meinung, ja, also wie sieht der Recruiting-Prozess aus oder die praktische, ne? Also lehrbuchmäßig findet der Fachbereich auf einmal, stellt auf einmal fest, mir fehlt irgendwie ein Mitarbeiter und macht dann ein Anforderungsprofil, ein dezidiertes, sehr detailliert, sehr genau, sehr überlegt, mehrere Stunden Investment, ja. Lässt sich diese Stelle dann genehmigen von seinem Vorgesetzten, geht damit zu HR, die reden auch nochmal 1-2 Stunden darüber, brauchst du das wirklich und so. Und dann wird eine Stellenbeschreibung formuliert und das macht meistens HR, also aus dem Anforderungsprofil heraus, das der Fachbereich halt geschrieben hat. Und dann wird die Stelle geschaltet und dann sichtet HR die ersten, also die Bewerbung vor. Und entscheidet dann, anhand welcher Kriterien auch immer, welche Bewerbungen an den Fachbereich weitergeleitet werden. Dann guckt der Fachbereich rüber und sagt, die und die will ich einladen, die kannst du absagen. Und HR lädt dann in der Regel ein. Mhm. Dann werden die Gespräche geführt mit HR zusammen oft. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Und irgendwann sagt der Fachbereich, jawohl, mache ich. Den und den will ich einstellen und dann geht der Vertrag raus. Mhm. So. Die Praxis bietet alles davon in den unterschiedlichsten Ausprägungen oder auch gar nichts, je nachdem, in welchem Unternehmen Sie unterwegs sind.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, das war halt so die Lehrbuchvariante.
Ah, ja, also in ganz saloppen Worten, ja. Genau. So, und faktisch läuft es aber halt so, oftmals Fachbereich aus irgendeiner Grundlage heraus sagt, ich brauche hier Mitarbeiter. denkt sich irgendwas aus, was er nun meint, was jetzt wahnsinnig gut passt. Oder sagt, wir hatten noch mal vor 4 Jahren schon mal eine Stellenanzeige geschaltet. Wie war denn das da noch mal? Ah ja, das nehmen wir einfach wieder. Stimmt sich nicht ab, gibt die Stelle an HR. HR sagt, ja, okay, Fachbereich, haben wir verstanden, machen wir. Wenn du die wirklich suchst, dann die so. Und dann wird geschaltet und dann werden Bewerbungen gesichtet und die liegen dann 4 Wochen beim Fachbereich, weil der nicht dazu kommt. Oder und dann merkt er auf einmal, ach, ich suche irgendwie doch nicht so richtig einen so dringend. Ich warte mal auf Mr. Perfect. So, und das sind dann, also wenn Bewerber immer so schreiben in den Foren und so, ich frage mich, warum kriege ich 6, 8 Wochen lang keine Rückmeldung, ja, von den Unternehmen? Oder ich habe hier eine Absage gekriegt, obwohl ich doch super passe. Ja. Und dann denken die sich immer, wer weiß was aus, was für kluge Gedanken sich die Unternehmen gemacht haben, warum derjenige jetzt nicht passt oder warum es wohl länger dauert. Die Wahrheit ist einfach, das ist, das, meistens ist es völliges Chaos und Unwissenheit und fehlende Professionalität, ja. Wenn solche Prozesse ewig dauern. Ja. Weil eigentlich ein sauberer Prozess wäre, ich gebe nach 2 Tagen, kann ich entscheiden, lade ich den ein oder nicht, den Bewerber. Und dann kann sofort ein Termin koordiniert werden und nach 10 Tagen wird ein erstes Vorstellungsgespräch geführt. Und dann kann ich demjenigen eigentlich auch schon gleich sagen, nehme ich dich oder also machen wir noch einen Schritt weiter, noch eine zweite Runde oder nicht. Und vom Prozess her, der Prozess ist ja eigentlich ganz simpel, aber das Schwierige sind halt die Menschen. Ja, die da mitspielen und die dann nämlich anfangen, oh ja, ich weiß auch nicht und ich bin mir da jetzt unsicher und ist ja schon auch eine wichtige Entscheidung oder ich stelle fest, eigentlich brauche ich daher doch gar keinen oder ich hatte ein tolles Projekt in der Pipeline, das kommt jetzt aber nicht, dann brauche ich auch die Stelle nicht mehr und so. Also da passiert ja eigentlich das große Chaos, ja, und die großen Unsicherheiten.
Gut, also das unterscheidet sich jetzt im Grunde nicht von einem Produktionsprozess, da ist das große Problem auch, die Durchlaufzeit ist zu lang, die reine Bearbeitungszeit ist relativ kurz und ich denke mal, Sie kommen an der einen oder anderen Stelle nochmal dazu, wie lang wird denn eine typische Bewerbung angeguckt? Also sprich, da wird dran gearbeitet und dann liegt es halt rum, jetzt in der Produktion liegt es halt auf irgendeinem, sagen wir ein bisschen flapsig, auf irgendeinem Haufen und der halt erst abgearbeitet werden muss, bis der nächste Produktionsschritt dran ist und so entstehen die langen Durchlaufzeiten. Also ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Und
ja, super, okay.
Ich sag dann auch immer, Prozess ist im Grunde alles, weil aus was besteht ein Prozess? Er besteht aus dem Verhalten von Menschen und der Kommunikation Menschen untereinander. Dass dann da manchmal noch eine Maschine dazwischen steckt, das ist dann nur ein Sonderfall. Das ist jetzt vielleicht im HR-Teil, manchmal ist es ein Stückchen Software, IT oder so, aber im Grunde ist es Verhalten und Kommunikation. Und mindestens seit Watzlawick wissen wir, nicht kommunizieren geht nicht und das mit dem Nichtverhalten geht eigentlich auch nicht.
Ja, sehr gut, weil mein Satz ist ja immer, Recruiting ist kein Prozess, sondern Recruiting ist Kommunikation und Interaktion. Ja, das ist ja genau das, was Sie sagen. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin ja kein Produktionsexperte, ich hätte gesagt, in der Produktion ist ja alles durchautomatisiert. Ne? Da schiebt man vorne was an und hinten kommt was Fertiges raus. Aber wenn Sie mir jetzt erzählen, ne, da liegen zwischendurch die Sachen auch auf Halde und sowas, dann okay, willkommen in meiner Welt.
Genau. Okay, und was jetzt in dem Produktionsprozess spannend ist, und da denke ich, auch da haben wir wieder Gemeinsamkeiten, immer da, wo wir eine Schnittstelle haben, fängt es an zu klemmen. Und deshalb wäre so die nächste Frage, okay, klassisch, was sind denn die Schnittstellen? Ganz oben drüber, HR und Fachbereich, aber wahrscheinlich steckt der Teufel im Detail.
Ja, also die Schnittstellen, genau. Also letztendlich eigentlich ist es nur Fachbereich und HR. Stimmt aber so auch nicht, weil, also erstmal habe ich den Fachbereich, der zum Beispiel idealerweise sich die Stelle genehmigen lassen muss. Ja? Also da muss ja einer drauf gucken und sagen, hast du überhaupt das Budget, kannst du den überhaupt bezahlen, gibt es überhaupt die Aufgaben für und so. Ne? So, das heißt, da muss ich im Zweifel mir diese Stelle erstmal genehmigen lassen von meinem oberen nächsten Vorgesetzten, der aber wahrscheinlich auch in der Regel wenig Zeit hat, für den das keine Prio hat, dann ist er im Urlaub oder auf Dienstreise oder sonst irgendwas. Also da liegt es ja dann schon mal. Ja, das ist jetzt nicht schlimm für den Bewerber, weil zu dem Zeitpunkt weiß ein Bewerber ja noch gar nicht, dass es da eine Stelle gibt. Aber das ist so eine Schnittstelle. Dann gibt es natürlich den Betriebsrat, der idealerweise auch vorher ins Boot geholt wird. oft aber auch, also wir haben das dann oft bei der Vertragsgestaltung, dann einigt sich der Fachbereich mit dem Bewerber und sagt, komm, du kriegst einen Vertrag, aber das muss jetzt erstmal vom Betriebsrat genehmigt werden. Also, dass wir dich einstellen, muss jetzt erstmal genehmigt werden. Der Betriebsrat tagt aber nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ach, und jetzt sind die auch gerade nicht beschlussfähig, weil drei sind im Urlaub oder so. Ja, da habe ich dann auch schon Nummern erlebt, wo es dann hieß, ja, der Vertrag kann aber erst in vier Wochen raus. Mhm. Ne? So, und der Bewerber sagt natürlich, ja, liebe Leute, aber ich kündige ja nicht vorher meinen alten Job, bevor ich nicht den Vertrag habe. Ne? Ja. So, und dann gibt es halt Unternehmen, die sagen, ja, wir übergehen mal den Betriebsrat und legen ihm das hinterher zur Genehmigung vor, so nach dem Motto, ja, auch das gibt es. Und dann haben wir natürlich noch Schnittstellen, Fachbereich zu HR, also wo dann halt auch die Frage ist, wie sauber wird da kommuniziert. HR müsste vielleicht mal nachfragen, warum hast du eigentlich die und die Anforderungen an die Stelle? Ist das realistisch? Du suchst jetzt hier den, ich sag mal, Mr. Perfect. Mhm. Gibt es den überhaupt am Markt? Ja. So, wenn diese Fragen nicht gestellt werden, dann wird eine Anzeige geschaltet, man wartet vier Wochen, wundert sich, warum kriegen wir keinen Bewerber? Mhm. Und geht erst dann in den Prozess, in die Rückfrage mit dem Fachbereich und sagt, lass uns mal drüber reden. Ich glaube, das, was du suchst, gibt's gar nicht. Mhm. Ja, das hätte man aber vorher schon mal machen können. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich auch immer noch das Thema Terminkoordination. Ja, sehr beliebt. Ja, jetzt müsste mal ein Termin mit dem Bewerber gemacht werden. Wer kümmert sich denn darum? Im Zweifel ist das sogenannte Bewerbermanagement, das aber für 100 andere Fachbereiche auch noch Termine koordiniert und die arbeiten einfach nach Datum ab. Und wenn dann mein Bewerber ganz, ganz dringend einen Termin braucht, aber auf der Liste Nummer 30 ist, dann wird er halt erst in zwei Wochen angerufen oder in einer, weil die vorher halt nicht dazu kommen. Ja, und dann muss ich wiederum, und dann sind wir wieder beim Menschen, dann muss ich das Bewerbermanagement anrufen als Personaler oder auch Fachbereich und sagen, liebe Frau Müller, die du die Termine koordinierst, der Herr Meier ist auf Liste Nummer 30, den musst du mal bitte ganz, ganz, ganz nach oben setzen, weil ich habe da wirklich ganz, ganz dringend und so, der braucht morgen den Termin. Ja? Ja. Und dann sind wir wieder bei, ich finde wieder Wege um den Prozess herum, weil ich irgendwie das versuche auszutricksen, weil ich halt wie eine Sonderlocke habe gerade oder sowas. Und es gibt ganz wenige Unternehmen. Ich meine, dass der Markus Reif von EY damals, Leiter Recruiting, der sagte, Henrik, wir sind hier so durchgetaktet, ja, hier passiert gar kein Fehler, ja, also gerade so im Absolventen-Recruiting. Mhm. Da gibt es Service-Level-Agreements und der Prozess ist ganz, ganz sauber. Und wenn man dann reinguckt, immer dann, wenn es nicht mehr um das Massenrecruiting geht, also jetzt ne, von Hochschulabsolventen, ja, sondern es gibt dann so die Spezialistenposition, der Professional, sonst irgendwie was, da merkt man dann auch schon wieder, dass es dann ruckelt und zuckelt und weil dann Prozesse nicht mehr sauber greifen, sondern kommen schon wieder zu viele Menschen ins Spiel mit irgendwelchen Sonderwünschen oder sowas. Ja, ja, genau. Also problematisch wird es überall da, wo Menschen mit Menschen handeln oder kommunizieren müssen, weil da passieren dann halt Fehler.
Ja, ja, genau. Also auch da große Ähnlichkeit zu im Grunde allen anderen Bereichen. Jetzt haben Sie schon viel über die konkreten Probleme gesprochen an den Schnittstellen, also ein bisschen, wo es herkommt. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar, wir würden über das Thema ja gar nicht reden, wenn das so grundsätzlich funktionieren würde, wie es funktioniert und alle damit zufrieden wären. Jetzt ändert sich halt die Welt da draußen und es funktioniert halt so nimmer, beziehungsweise funktioniert schon so, aber keiner ist mit der Situation so richtig zufrieden. Und da vielleicht so ein paar Stichworte. Okay, was sind denn die Veränderungen da draußen?
Also große Veränderung ist das Thema Geschwindigkeit. Mhm. Ja? Wenn ich wie früher 200, 300 Bewerbungen hatte, dann war erstmal, also A, ich habe eine Stellenanzeige in der FAZ geschaltet, Print, ja, oder im Lokalblatt, die erschienen samstags und auch nur samstags. Und dann wusste ich, so in den nächsten zwei Wochen trudeln die Bewerbungen ein. Dann konnte ich mich erstmal bis dahin zurücklehnen und wusste, ich muss da gar nichts machen, weil ich warte erstmal zwei Wochen ab. Dann habe ich hier 100 Bewerbungen liegen oder auch mehr und die sortiere ich dann nach irgendwelchen Kriterien hin und her auf den A, B und C Stapel und dann beschäftige ich mich mit den A-Kandidaten. So, und die lade ich erstmal per se, fünf davon lade ich ein und die kommen dann auch. Ja, zu dem Termin, weil die haben sich ja beworben, die sind jetzt im Bewerbungsprozess. So, und ich hatte so einen Zeithorizont von, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen wo ich dann sage, so hier führe ich jetzt mal entspannt Gespräche und ich habe Bewerber im Vergleich und so. Das ist ja heute in vielen Stellen anders, natürlich auch nicht überall, aber heute kriege ich vielleicht eine Bewerbung oder zwei auf eine Stellenanzeige. Meine Stellenanzeige ist immer online. Hm. Das heißt, ich kann auch in einem halben Jahr noch, wenn ich die nicht rausnehme, ja, auch noch eine Bewerbung bekommen auf die Stelle oder so. Per se ist sie aber immer online. Das heißt, ich habe keine festen Termine mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, die sehen sie nur samstags und nach zwei Wochen habe ich alle Bewerbungen. Sondern ich schalte die jetzt und dann lasse ich die in der Regel vier Wochen laufen und dann trudelt hier mal eine Bewerbung ein und drei Wochen später nochmal zwei. Und der Punkt ist, ich weiß nie, kommt nochmal jemand Besseres. Hm. Ja, so. Ich habe aber nur drei Leute oder fünf. Mhm. Ja, und jetzt muss ich mich allein schon mal fragen, da sind wir bei Entscheidungsfähigkeit. Mache ich mit diesen Fünfen jetzt schon was? Also gehe ich den Prozess so weit, dass ich im Zweifel davon jemanden einstelle? Oder sage ich, da müssen doch noch mehr kommen. Ja, mhm. Und warte. So, wenn ich dann warte, dann kann es mir passieren, dass die sich zuerst beworben haben, inzwischen schon wieder weg sind. Mhm. Ja, so, also dieses Thema Zeithorizont hat sich verändert. Es ist alles viel unsicherer, viel schwammiger. Und ich muss eigentlich halt inzwischen, wenn ich eine Bewerbung habe, von einem vermeintlich sehr guten oder passenden Bewerber, dann kann ich nicht sagen, ja, jetzt warte ich aber nochmal zwei oder vier Wochen, sondern muss ich den sofort, in Anführungsstrichen, verhaften, anrufen, anschreiben, wie auch immer, und sagen, Müller, vielen Dank für deine Bewerbung, wann kannst du denn vorbeikommen? Mhm. Ja? Und das ist halt etwas, wo viele Unternehmen immer noch halt in Prozessen denken und sagen, naja, wir müssen ja erstmal nochmal warten und außerdem sind wir ja auf der Arbeitgeberseite, auf der starken Seite, also der Bewerber muss sich uns anpassen und so. Das ist ja in der Welt, in der ich mich bewege, völliger Quatsch. Ne? Da sagt ein Bewerber, warum sollte ich mich denn überhaupt bewerben? Was bietet ihr denn eigentlich? Ne? Und jetzt, ich pass auf, ich kann an den und den Tagen zu den und den Terminen. Ja, und wenn ihr mir da dann nichts anbieten könnt, dann ja, dann komme ich halt nicht oder sowas, ja. Mhm. Also die Unternehmen, gerade die Fachbereiche, die noch so aus der guten alten Zeit kommen, müssen da enorm umdenken, um halt festzustellen, ich bin jetzt eigentlich in der Bittstellerrolle. Mhm. Ja? So, also das verändert sich. Es verändert sich die Art der Bewerbung. Früher habe ich ein Anschreiben bekommen, das war personalisiert. Ne? Lieber Herr Zaborowski, ich freue mich, mich bei Ihnen bewerben zu dürfen, weil Sie sind ja so toll und so. Und ein tolles Unternehmen und ich wollte schon immer bei Ihnen arbeiten. Ich karikiere das so ein bisschen. Mhm. Und es gab einen Lebenslauf und es gab die sämtliche Zeugnisse und alles. In der Welt, in der ich mich bewege, habe ich teilweise nur ein Xing-Profil. Ja? Okay. Ein Anschreiben sowieso nicht, Zeugnisse nicht. Das höchste oder der Stand ist heute inzwischen eigentlich nur in Anführungsstrichen Lebenslauf. Mhm. Und wenn dann einer sagt, ja, da kann ich aber nichts mit anfangen, das ist mir aber zu wenig, dann muss ich sagen, dann ruf halt den Bewerber in Anführungsstrichen an. Ja? Und frag ihn halt das, was du fragen möchtest und sag nicht, jetzt schicke ich eine automatisierte E-Mail raus mit, ja, wo ist denn bitte Ihr Anschreiben und reichen Sie bitte noch Ihre Arbeitszeugnisse nach. Ja, da haben die überhaupt keinen Bock mehr drauf und sagen, was willst du denn jetzt von mir? Ja, also die Unterlagen, nach denen ich auswähle, sind oftmals, natürlich nicht immer, aber oftmals deutlich weniger. Ja? Gerade wenn man so wie ich, halt, ich gehe halt eigentlich nur über Active Sourcing, das heißt, ich spreche die Leute an, das sind gar keine Bewerber. Ja? Ja. Und dann sage ich halt, ja, gib mir halt einen Lebenslauf. So, und damit müssen wir dann arbeiten. Mhm. Und dann sage ich den Fachbereich, so, jetzt ruf den halt an und rede mit dem und finde heraus, was er wirklich kann.
Okay.
Und das gab es früher nicht.
Ja. Also hört sich für mich jetzt so an, mein erster Gedanke ist, ich möchte jetzt da nicht tauschen. Im Sinne von mit einem Personaler oder mit jemand, der da jemand einstellen muss. Wie Sie es angedeutet haben.
Weil sich natürlich ganz anders.
Weil die Welt sich schon gedreht hat. Also ich muss mich da jetzt auf Dinge einlassen, mit denen ich erstmal gar nicht zurechtkomme. Ja.
Aber Herr Müller, ganz ehrlich, also es hatte ja früher schon niemand Bock, sich durch 200 Bewerbungen zu wühlen. Ja, ja. Das ist mal das eine. Dann hat man sich ja so konfuse Kriterien überlegt, wie, ach, das ist aber ein schönes Foto oder ein tolles Anschreiben. Da hat sich ja jemand Mühe gegeben, den packen wir mal auf Stapel A. Mhm. Ja, das war ja nie valide. Also das war ja keine gute Personalauswahl. Wir haben dann immer die ausgewählt, die sich A, gut bewerben können. Ja, ob sie den Job gut können, ist eine andere Frage. Also die sich A gut bewerben können und die so stromlinienförmig sind. Ja, keine Brüche im Lebenslauf, ein guter Abschluss, zügig studiert, so die klassischen Auswahlkriterien, wonach wir sagen, das ist jemand Gutes hier, ne? Der hat sein Studium, Regelstudienzeit durchgezogen und war hier bei BMW oder keine Ahnung wo. Der oder sie, die muss was können. Und die etwas komischen Lebensläufe, die haben wir dann halt zur Seite gelegt. Die komischen Lebensläufe können aber genauso gut gewesen sein oder sogar besser, aber wir hatten halt keine Chance, sie kennenzulernen. Das heißt, ich habe mich durch Massen von Unterlagen gewühlt, die nicht aussagekräftig sind, ja, und unpersönlich Dinge abgearbeitet. Jetzt muss ich sagen, als Herzblut-Dienstleister, Personaler, Menschenfreund, wie auch immer, jetzt habe ich halt nur 3 Lebensläufe, mit denen ich quasi nichts anfangen kann und muss die alle anrufen und muss sie fragen. Und dann lerne ich doch die Menschen erstmal überhaupt kennen. Ja, dann kriege ich doch überhaupt mal einen Eindruck. Und das macht doch erstmal richtig Spaß. Natürlich ist das aufwendig, ja, aber es ist schöner und netter und angenehmer als 200 Bewerbungen zu sichten. Ja. Also, da, ich würde das sehr positiv sehen.
Ja, ja, als Personaler würde ich dem sogar zustimmen.
Nur die und als Fachbereich ist recht.
Ja, oder? Wenn ich es mal gelernt hätte. Wenn ich es mal gelernt hätte, wie ich mit solchen Dingen umgehe. Vielleicht jetzt selber, wo ich vor 20 Jahren, 30 Jahren mich beworben habe, sah der Prozess ja noch anders aus.
Richtig.
Was ist jetzt Ihr Gedanke? Wie komme ich aus dem Dilemma raus?
Ja, also es gibt halt keine richtig gute Lösung, ehrlich gesagt. Also sagen wir mal so, dieses ganze Bewerbungsprozedere, das ist ja eh eigentlich schon Pest oder Cholera. Also das ist nicht gut. Ja, also ich kann halt über Bewerbungsunterlagen oder so eine klassische Bewerbung eine Stelle zu besetzen, kann im Glücksfall gut gehen, ansonsten ist das eigentlich eine große Unsicherheit. Die Alternative ist, ja, oder was sind die Alternativen? Ich gehe über Mitarbeiterempfehlungen und sage, wen kennt ihr denn? Mhm. Und dann sagt der eine den Müller und den Meier und den Schulze, ja komm, dann guckst du dir die mal an. Und dann arbeiten sie halt auch mit Zufallsleuten, also ne, einfach mal, die wurden halt genannt, ich glaube, der kann das, ich glaube, der passt hier gut rein. Ja gut, musst du dann halt herausfinden. Ja, das ist die schnellere Variante, aber dann wissen sie auch immer noch nicht, gibt es da draußen nicht noch bessere? Oder sie gehen halt über Active Sourcing, gezielte Ansprache auf Xing, LinkedIn und so. Dann haben sie vielleicht einen besseren Fit erstmal, weil sie rein übers Fachliche gehen, ja, und müssen dann gucken, ob es persönlich passt. Aber auch da ist wieder die Frage, ja, gibt es da nicht noch jemanden besseren? Und hätten wir jetzt eine Stellenanzeige geschaltet, der hätte sich doch bestimmt noch mal einer beworben und so. Also es ist ja eh alles Stochern im Nebel. Mhm. Es gibt nicht den perfekten Stellenbesetzungsprozess oder das perfekte Verfahren oder sowas, weil sie haben immer eine Unsicherheit. Sie haben immer die Frage, gibt es nicht jemanden besseren? Verarscht er mich jetzt da gerade im Interview? Ja, ist das wirklich der, den wir für die Stelle brauchen? Gibt es die Stelle überhaupt noch in einem halben Jahr? Ist der nicht im halben Jahr wieder weg, weil er vielleicht sich neu verliebt aus privaten Gründen umzieht oder sonst irgendwas? Also wir leben, glaube ich, in dieser Recruiting-Welt. Früher haben wir immer in dieser Welt gelebt. Man kann das alles perfekt machen. Ja, ein super Prozess und dann stellen wir auch genau den richtigen ein und wir suchen nur die Besten und sowas. Das ist aus meiner Sicht alles Wahnsinn. Da können Sie mal Glück haben und Sie haben jemanden, der bleibt 20 Jahre bei Ihnen und Sie freuen sich jeden Tag, dass Sie den mal eingestellt haben. Und dann haben Sie auch mal Pech, dass Sie jemanden einstellen, wo Sie denken, oh Gott, was habe ich da nur getan? Mhm. Und der Rest ist, läuft halt so mit, macht einen soliden Job, aber hätte auch jemand anders nehmen, da hätten sie auch jemand anders nehmen können. Mhm. Ja. Also ich glaube, es gibt so eine Illusion der idealen Stellenbesetzung, die in der Praxis nicht haltbar ist.
Mhm. Ja, jetzt gibt es natürlich so einen Begriff, der, glaube ich, in den letzten, sagen wir 2 Jahren vielleicht irgendwo in aller Munde ist und mir fällt da so eine alte Fernsehwerbung, Apothekenwerbung ein, im Sinne von, gibt es da auch was Digitales?
Mhm. Künstliche Intelligenz.
Zum Beispiel.
Ja, der feuchte Traum eines jeden Personalers. Irgendeine wie auch immer geartete Intelligenz, die nicht ich bin, sagt mir, das ist der perfekte Bewerber, den musst du einstellen. Das ist ja eigentlich, glaube ich, die Angst oder das Bedürfnis, mit dem die Produktanbieter auf Kundenfang gehen, ja, so Heilsversprechen, lass die Leute 15 Minuten mit meinem Algorithmus telefonieren und der sagt dir sofort, ob derjenige auf die Stelle passt oder nicht. Aus meiner Sicht, ein ziemlicher Humbug. Hm. Ja. Es gibt Anwendungsfälle für die KI, die Sinn machen, aber niemand, der ernstzunehmend sich damit beschäftigt auf der Wissenschaftsseite und auch fairerweise auf der einen oder anderen Anbieterseite, würde heute sagen, dass KI da eine super Auswahl trifft und mir das Leben schöner, leichter und besser macht. Mhm. Da sind noch zu viele Unsicherheiten, zu viele Fragezeichen drin. Ja, also da sind wir, glaube ich, noch weit, weit von entfernt, dass das uns wirklich hilft. Ja. Können wir gerne noch tiefer einsteigen, wenn Sie wollen.
Ja, gerne, weil ich glaube eben, dass speziell im deutschen Sprachraum halt einfach auch dieser Begriff Artificial Intelligence ja ein Stück weit falsch verwendet wird, weil Intelligence im Englischen ja auch so Central Intelligence Agency zum Beispiel, wo es halt um das Auswerten von Daten geht. Das aber jetzt vielleicht im HR-Bereich nicht notwendigerweise der beste Weg ist. Weil ich gar nicht diese universell nach gleichen Kriterien zu bewertenden Daten habe.
Richtig, genau. Dankeschön. Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Mir fehlen einfach die Daten, die relevanten Daten. Ja? Das ist einfach der Punkt. Also wenn Sie, ich habe da ja auch den einen oder anderen Podcast gemacht mit Sven Semet zum Beispiel von IBM Watson. Die sind ja da relativ weit. Und Sven sagt ganz klar, Henrik, du brauchst Millionen von Daten, ja, um die KI überhaupt erstmal zu trainieren. Was ist denn bei uns zum Beispiel eine gute Personalauswahl? Nach welchen Kriterien gehen wir vor und sowas? Und diese Daten sind halt in der Regel nicht vorhanden, außer bei Konzernen und auch da nicht immer, ja. Und ich muss das ganze Ding trainieren. Also Sven sagte, IBM, wenn die für einen Konzern so ein Projekt jetzt machen, dann trainieren die KI ein Jahr, anderthalb Jahre, bis die wirklich einsetzbar ist, ja. Und wenn also irgendwelche Produktanbieter daherkommen und dem Mittelstand erzählen, ja, hier, meine KI macht die super Personalauswahl, ja, kannst du blind vertrauen, dann ist das halt einfach unseriös, weil die Daten nicht zur Verfügung stehen, die sagen, für dieses Profil, für dieses Unternehmen sieht eine gute Personalauswahl so und so aus. Mhm. Ja. Mhm. So, und dann muss man halt wieder generalisieren. Und es ist sicherlich so, dass zum Beispiel, also dass es Jobprofile gibt, wo man halt einfach sagt, da braucht man gewisse Persönlichkeitseigenschaften. Ja. Aber auch da muss man immer individuell gucken. Also ein Vertriebler muss per se nicht extravertiert sein. Ja. Mhm. Es gibt auch introvertierte Vertriebler. Da kommt es aber halt wieder drauf an, was ist das Produkt? Ne? Mhm. Ist das eine große Investitionsentscheidung von ein paar Millionen oder verkaufe ich hier Kaugummis oder sowas? Ne? Dann komme ich mit introvertiert wahrscheinlich nicht viel weiter. Mhm. Also das sind halt alles Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und diese einfache One-Size-Fits-All-Lösung, ja, ich habe hier eine KI und die macht das hier für euch, das ist halt einfach Blödsinn. Mhm. Ja. Mhm. Und vielleicht den letzten Satz noch, ist halt, wie Sie schon richtig sagen, es ist halt keine Intelligenz. Ja, künstliche Intelligenz ist regelbasiert. Ja, ja, wir wissen ja noch nicht mal, wie menschliche Intelligenz funktioniert, wie wollen wir dann künstliche bauen. Ja. Ja. Also, ja, das ist eine Abfrage von Zusammenhängen, von Regeln, ja, und daraus werden Schlüsse gezogen, aber das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Ja. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig.
Ja, und es wird mir, glaube ich, ja nur dann helfen, also selbst mal angenommen, ich hätte diese gut trainierte künstliche Intelligenz, wird sie ja ihre Stärken nur dann ausspielen, wenn ich jetzt noch eben diese 100 Bewerber hätte. In dem Augenblick, wo ich aber nur eine Handvoll habe, ist dann die Frage, was bringt es mir
dann? Dann sagt sie mir halt, von diesen 5 ist der eine halt der Beste von den Schlechten. So, ne? Also, die sind alle nicht gut, aber wenn du einen nehmen musst, dann nimm halt den. So, das könntest du mir ja sagen. Beziehungsweise, ich könnte natürlich, wenn ich jetzt in Richtung Sourcing gehe, dann könnte das die KI das Web durchsuchen, ja, auf der Suche nach dem Perfect Match und dann sagen, hier Müller, ich habe hier einen Job für dich, mein Algorithmus sagt, der passt super auf dich, willst du dich mal mit dem Unternehmen so und so unterhalten? Mhm. Ja, und dann ist das zwar kein Bewerber, aber dann ist das halt ein jemand, der den Job könnte, und den muss ich dann halt zum Bewerber machen als Unternehmen. Ja, dann muss ich halt sagen, ey, du würdest wirklich perfekt passen und willst nicht mal darüber nachdenken, wollen nicht mal sprechen und so. Mhm. Also da könnte ich mir das schon vorstellen. Dann müssten allerdings alle Arbeitnehmer dieser Welt ein so ausführlich gepflegtes Online-Profil haben, dass die KI wirklich an genug Daten hat, um halt eine Vorauswahl oder eine Auswahl treffen zu können. Mhm. Was ja aber wiederum auch nicht der Fall ist. Ja, ja. Und mit so ein paar Social-Media-Posts auf Facebook oder sowas kann ich keine seriöse Personalauswahl treffen, auch wenn das immer wieder gerne behauptet wird. Mhm. Ja? So, das heißt, ich müsste eigentlich eine Institution einrichten, die sagt, alle Menschen dieser Welt oder in Deutschland werden erfasst, ja, mit was kannst du, was willst du, was sind deine Stärken, wie ist deine Persönlichkeit und sonst irgendwas. Und dann könnte deine künstliche Intelligenz rüberlaufen und die mit den Jobanforderungen abgleichen und sagen, so, und das ist jetzt der Perfekte. Mhm. Und da muss man den fragen, ob er will. Und dann sagt er, ach, der Job ist in München, da habe ich aber keine Lust zu. Mhm.
Ja, ja, und, so. Und besteht dann aber vielleicht die Gefahr, dass man in so Richtung Social Profiling, wie es gerade in China, glaube ich, der Hype ist, abrutschen, ja. Und wir uns da wahrscheinlich dann schon die Frage wirklich stellen müssen, wollen wir das?
Richtig. Also es gibt ja einen Anbieter aus Österreich, aus Wien, Leiser Network, die halt sagen, wir wollen menschliche Potenziale sichtbar machen und vernetzen. Das heißt, die laden zu einem Workshop ein, da sitze ich dann mit 20, 25 anderen Leuten und ich schreibe in diesem Workshop auf, was kann ich eigentlich? Das ist natürlich extrem subjektiv, ne? Mhm. Was kann ich, wie ticke ich so, was will ich auch, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche? Und diese Daten, die also von mir persönlich erhoben werden, mit meiner Erlaubnis, ja, mhm. die kommen dann in eine Datenbank und werden halt dann, könnten halt dann mittels KI gematcht werden, ja. So, und ich kann aber jederzeit natürlich widerrufen, kann mein Profil löschen, kann meine Daten verändern oder sonst irgendwas. So, das wäre etwas, wo ich sage, das kann funktionieren, ja, auf Freiwilligkeit und mhm. ich weiß, welche Daten ich da zur Verfügung stelle. Wenn wir dann an China denken oder an Facebook oder sonst irgendwas, die halt sagen, wir analysieren im Hintergrund, mhm. ja, was du alles noch so machst und tust und kannst, mit Daten, die du uns eigentlich dafür gar nicht zur Verfügung gestellt hast, dann rücken wir halt wirklich in den grauen Bereich oder in den dunklen Bereich rein. Mhm. Ja. Aber so eine Freiwilligkeit kann ich mir schon vorstellen. Viele sind ja auch daran interessiert, den für sie perfekt passenden Job zu finden und ja. zu sagen, ja, dann komm, dann gebe ich dir halt die Infos. Mhm. Ne? Frag mich doch mal, was ich will.
Ja, ja, warum nicht? Gut, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende hin den Bogen schlagen, andeutungsweise oder nicht nur andeutungsweise, steckt da schon vieles drin. Das heißt, wie wird sich Recruiting in der näheren, vielleicht auch in der ferneren Zukunft verändern? Auf was müssen sich also all die Beteiligten, die Fachstelle, HR und natürlich auch die Bewerber, auf was müssen die sich einstellen? Und was kann man vielleicht da dann als, sagen wir, als Appell oder was auf der Ebene ableiten?
Also ich glaube, dass erstmal viel, viel, viel mehr Kommunikation erforderlich sein wird. Also viel deutlicher darstellen, was ist das eigentlich für ein Job? Mit wem würdest du da zusammenarbeiten? Was sind die Rahmenbedingungen, die Randbedingungen, dass ich mir als Bewerber, anders als früher, da konnte ich immer nur so ein bisschen raten, was steckt eigentlich wirklich hinter dem Job, dass ich das alles schon vorher weiß und mir ein klares Bild machen kann. Und umgekehrt muss ich halt auch den Bewerber fragen oder der Bewerber muss mir halt sagen, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Was interessiert mich denn? Was sind No-Gos und sowas? Ja, das, was teilweise mühsam in persönlichen Gesprächen halt herausgearbeitet wird, könnte man ja alles vorher schon klären, ja, dass man halt gleich von vornherein mit den Richtigen spricht. Also es braucht viel, viel mehr Kommunikation. Wir müssen dementsprechend eigentlich, oder es wäre hilfreich, mehr Daten zur Verfügung zu stellen. Und dann sind wir halt nicht nur beim Lebenslauf, sondern zum Beispiel meinetwegen so ein Workshop-Ergebnis, wo ich halt gesagt habe, hier, unabhängig von meinem Lebenslauf, ich habe auch noch mal in meinem Leben einen Menschen reanimiert. Ich habe eine Reise durch Spanien für 20 Leute geplant oder sonst irgendwas, was im Lebenslauf nie auftaucht, was aber was mit mir zu tun hat, als Mensch halt. Mhm. Ja. Ich darf nicht mehr in starren Prozessen denken. Also dieses, ja, so muss das jetzt aber sein. Ja. Wir müssen jetzt aber erstmal 5 Bewerbungen abwarten oder wir müssen jetzt aber erstmal mit allen sprechen oder wir müssen jetzt aber erstmal keine Ahnung, was machen. Ich glaube, es wird wir müssen viel flexibler sein. Ja? Ich musste irgendwann mal entscheiden zu sagen, verdammte Axt, ich glaube, ich habe nur diese zwei Bewerber, da kommt sonst keiner mehr. Jetzt stelle ich halt einen davon ein. Mhm. Ja? Und dann aber eben nicht einstellen in dem Wissen, okay, und dann wird er halt scheitern, sondern einstellen in dem Wissen, der hat das Potenzial und ich muss den halt unterstützen, besser zu werden. Ich muss dem helfen, sich dann das anzueignen, was ihm noch fehlt, damit er diesen Job wirklich machen kann. Mhm. Ja? Und dann wären wir vielleicht bei diesem wichtigsten Aspekt, auch gerade hinsichtlich Entwicklung durch Digitalisierung. Es entstehen ja immer wieder neue Jobs, die es vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht gab. Ja? Und ich muss mich halt dann in Zukunft fragen, welche grundlegenden Fähigkeiten und Eigenschaften muss jemand für diesen Job denn eigentlich mitbringen? So. Und dann muss ich eigentlich nur nach Leuten suchen, die diese grundlegenden Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen und den Bock haben, sich das nötige Fachwissen anzueignen. Mhm. Und die stelle ich ein. Mhm. Ja? Das heißt, das ist ja immer, ich suche einen Java-Entwickler, ja, einen berufserfahrenen Java-Entwickler, und dann spreche ich halt einen an, der das schon seit 5 Jahren macht, und dann sagt er, ja, warum soll ich jetzt bei euch weiter Java entwickeln? Ich hätte eigentlich viel mehr Lust, mal was anderes zu machen. Ja? Mhm. So. Und dann eben zu sagen, ja komm, bei mir kannst du halt Software-Architekt werden, ja, wenn ich dir das zutraue. Und wir müssen viel mehr auf Potenzial einstellen, zu sagen, wo kannst du dich denn bei uns hin entwickeln? Und da sind wir halt in der Vergangenheit, wir suchen immer den, der genau das schon kann, was wir gerade zu besetzen haben. Aber da ist die Motivation, diesen Job zu machen, ist natürlich relativ gering. Ja? Mhm. Dann kann ich auch bei meinem alten Arbeitgeber bleiben. Ja. Wenn ich das gleich jetzt in grün mache. Ja. So, also mehr Kommunikation, mehr Flexibilität. Ich muss entscheidungsfreudiger werden, weil ich mich immer weniger absichern kann. Ist das jetzt eine gute Entscheidung? Ja, habe ich jetzt wirklich alle Alternativen geprüft? Nee, werde ich nicht mehr, also dieses Gefühl werde ich nicht mehr haben. Ja, das hatte ich auch vorher nicht, aber ich hatte halt das vermeintliche, die vermeintliche Sicherheit, weil ich halt 200 Bewerbungen gehabt habe. Mhm. Und da habe ich jetzt wirklich den Besten ausgewählt und das habe ich halt in Zukunft nicht mehr. Mhm. Die Zusammenarbeit aus mit HR und mit Fachbereich und mit Bewerber muss halt irgendwie enger laufen. Also mehr auf Zuruf, mehr, ey, ich habe morgen Zeit, wollen wir nicht morgen schon telefonieren, anstatt, ja gut, formell machen wir jetzt in 2 Wochen einen Termin oder sonst irgendwas. Mhm. So, das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen.
Ja, ja. Und das sind im Grunde die gleichen Dinge, diese enge Verzahnung. Im Produktionsumfeld reden wir jetzt davon, dass die Sachen halt da durchfließen müssen, wo dann wieder die große Ähnlichkeit da ist.
Ja. Zwischen also von daher wären Sie eigentlich der perfekte Recruiting-Experte.
Wer weiß ja. Gut, wenn ich manchmal so sehe, was ich für Ansprachen kriege, und wie es dann weitergeht, dann habe ich manchmal schon die Idee, hey, du müsstest mal irgendwie völlig nicht die Seiten wechseln, sondern mal einen ganz anderen Kontinent dir auftun. Da steckt noch viel Potenzial drin.
Das ist genau, ich hatte das jetzt die Tage gerade wieder, da sucht das Unternehmen, hat eine neue Stelle geschaffen, total spannende Position, ganz enger Bewerbermarkt. Ich habe 3 Leute, ja, und dann rührt sich der Geschäftsführer 6 Wochen lang nicht. Und die Bewerber fragen Zaborowski, was ist denn eigentlich los? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. HR sagt, ich habe keine Ahnung. Ja. So, dann stellt sich raus, der Geschäftsführer war 2 Wochen auf Dienstreise im Ausland, 2 Wochen im Urlaub. Ja. Ja? Und nebenher läuft eine riesen Umstrukturierung, sodass er sagt, ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle überhaupt eröffnen kann. Ja, ich muss dann nochmal eine Runde drehen. So, und das wird aber alles nicht kommuniziert, aus welchen Gründen auch immer. Und die Bewerber denken, was ist hier eigentlich los? Ja, aber das ist halt die Realität. Ja, ja. Und ich glaube, das wird auch weiterhin passieren in Zukunft. Ja, also weil dafür ist die Welt zu volatil und dafür sind zu viele Menschen involviert, die sich auch mal umentscheiden können oder Umstände ändern sich oder so. Also ob man da immer mit Prozessberatung dann weiterkommt, manchmal muss man, glaube ich, ein guter Seelsorger sein.
Ja, auch da gibt es große Ähnlichkeiten. Ja. Okay, Herr Zaborowski, ich danke Ihnen für die spannenden Einsichten und das hat mir wieder gezeigt, die Dinge sind doch gar nicht so unterschiedlich, auch wenn man erstmal eine große Distanz vermutet. Und deshalb, ja, nochmal vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich danke. Freut mich, wenn Sie da das Gefühl haben, Sie haben da was mitgenommen. Ich bin mir nicht so sicher, aber Sie haben da einen besseren Einblick rein. Freut mich auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Henrik Zaborowski zum Thema Recruiting-Prozesse zwischen HR und Fachbereich. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 168. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.